Und jetzt verrate ich euch auch warum. Sie erzählt uns nämlich jetzt gleich etwas über ein Thema, das spätestens seit März 2018 komplett wild diskutiert wurde. Wen und was darf ich eigentlich noch ungestraft fotografieren? Nicht zuletzt auch jetzt im Bereich der DSGVO sind da jetzt auch sehr viele Unklarheiten gewesen. Hinweis vorab, Spoiler, es gibt Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. Aber ich glaube, das erzählst du uns auch gleich, oder?
Ein bisschen.
Es gut. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon ganz gespannt, weil ich weiß das nämlich auch noch nicht. Einmal Applaus noch. Danke.
Dankeschön. Einen schönen guten Morgen. Das mit dem Fotografieren ist inzwischen so eine Sache geworden. Und ich glaube, dass ich von 100 Fragen 110 nicht beantworten kann, weil das meiste überhaupt noch nicht ausjudiziert ist. Also es werden hinterher wahrscheinlich mehr Fragen offen sein als jetzt. Ich möchte euch aber ein bisschen sensibilisieren für die Schwierigkeiten und was alles passieren kann und was man vielleicht besser von vornherein bleiben lässt. Die Fotografie ist jetzt wirklich gefangen, so zwischen Datenschutzgrundverordnung, Persönlichkeitsrecht, Recht am eigenen Bild, Privatsphäre und Urheberrecht. Und jedes dieser Rechte schränkt die Fotografie ein, immer mehr. Also es schaut so aus, als ob wir uns bald gar nicht mehr bewegen dürften. Hier ist das erste Foto. Das ist eigentlich gar nicht wahr, ist das erste offizielle Foto. Joseph Nicéphore Niépce, 1826, hat dieses von seinem Büro aus gemacht. Er hat das Ganze 8 Stunden lang belichtet, darum sind die Schatten auch ein bisschen komisch, weil die Sonne inzwischen weitergewandert ist. Auf einer Kupferplatte, 20 x 25 cm, mit einer Bitumenschicht. Das Bitumen wurde belichtet und ist fester geworden. Und das Nichtbelichtete hat er dann ausgewaschen mit Petroleum und Lavendelöl. Es ist deshalb das erste Foto, weil das erste Foto ist, was fixiert wurde, was also dauerhaft ist. Man weiß schon seit sehr langer Zeit, dass Silbersalze lichtempfindlich sind. Also Silbernitrat, Silberchlorid, Silberbromid, Silberjodid. Wenn man die auflöst und aufträgt und in der Sonne stehen lässt, werden die schwarz. Das hat es früher schon gegeben und das hat man auch gewusst. Nur hat man nicht gewusst, was man dagegen tut, dass die halt nachdunkeln. Man konnte das nicht auswaschen, was eben nicht geschwärzt war. Und das hat man erst später gemacht. Da ist man erst später drauf gekommen, wie man das macht. Darum war dieses auch das erste offizielle Foto, weil das dauerhaft konserviert werden konnte. Die Académie Française ist an den Niépce herangetreten und hat gesagt, er möge doch bitte kein Patent machen. Ich war 22 Jahre im Patentamt und hat ihm das abgekauft und das Bild zeigt die Académie Française, wie sie die Fotografie dem französischen Volk schenkt. Und der Niépce hat und Daguerre haben, also der Sohn von Niépce und Daguerre haben eine lebenslange Rente bekommen, aber eben kein Patent, es war frei für jedermann zu benutzen. Ich sage nur ein paar Eckpunkte von der Geschichte und gehe dann gleich auf die unschönen juridischen Sachen ein. Ein Jahr später, 1840, hat Petzval die erste Linse berechnet, und zwar ein Objektiv aus 4 Linsen. Der war so aus dem großen K&K-Reich und war Professor in Wien, ein Mathematiker. Früher wurden die Linsen alle so nach Gefühl geschliffen. Und der hat gerechnet. Und nachdem es noch keine Computer gegeben hat, hat er vom Erzherzog Ludwig 8 Artilleriekanoniere und 3 Korporale zur Verfügung gestellt bekommen. Das waren Mathematiker, die konnten rechnen und das war damals relativ aufwendig. Die Firma Vogtländer, eine österreichische Firma, hat dann diese Objektive hergestellt. Dann einen riesigen Sprung. Es ist alles relativ schnell gegangen. Die erste digitale Kamera. Das ist der Herr Steve Sasson bei Kodak. Das war fast eine Spielerei. Die haben gesagt, mach mal. Also damals war er noch ganz jung. Das ist erst viel später. 78, also für mich irgendwie vorgestern. Für die meisten wahrscheinlich nicht. 100 mal 100 Pixel. Und man konnte das Ganze auf eine Kassette speichern und auf einem Fernseher abspielen. Für jene, die sehr technikaffin sind, hier ist das Patent dazu. Mit einer Mordschaltung. Die Patente sind öffentlich, die kann man aus Datenbanken extrahieren. Und jetzt schauen wir uns das einmal an. Da gibt es 1000 Rechte, die uns einschränken. Der rote Herr ist der Fotograf. Der hat auch einen Fotoapparat in der Hand. Dem Fotografen kommt das Urheberrecht zu und das Urheberpersönlichkeitsrecht. Die blaue Dame ist die, die fotografiert wird. Die hat einmal eine Privatsphäre. Ein Recht am eigenen Bild und ein allgemeines Persönlichkeitsrecht. Und dann, um es noch etwas zu verkomplizieren, die Datenschutzgrundverordnung, die die beiden irgendwie miteinander verbindet. Zusätzlich gibt es noch in manchen Ländern die Panoramafreiheit, die auch durch Gesetze, das es einfach nicht erlaubt ist, und durch das Urheberrecht eingeschränkt ist. Und jetzt arbeite ich diese verschiedenen Punkte ab. Das Urheberrecht. Das Urheberrecht gilt für Kunst, Musik, Literatur, Malerei, Skulpturen, Tanz, Choreografie und auch für Computerprogramme. Die gelten als Werk der Literatur. Ich werde da nicht näher drauf eingehen, aber es ist irgendwie unpassend. Das Urheberrecht in Europa gilt in den meisten Ländern folgendermaßen. Der Urheber oder Schöpfer für alle diese Sachen schafft etwas und dann stirbt er. Und bis 70 Jahre nach dem Tod ist das geschützt. Es sind nicht in allen Ländern die 70 Jahre, aber in sehr vielen. Ich erkläre es dann noch ein bisschen. Also die Werke sind alle über den Tod hinaus geschützt und es sind relativ lange Schutzfristen, die viele Leute als unnötig ansehen. Vor allem bei Computerprogrammen kann es dann ganz erhebliche Schwierigkeiten geben. Die meisten Fotos werden als Lichtbildwerke angesehen. So einfache Lichtbilder, ein Passfoto, hätte nur 50 Jahre Schutz. Aber wenn es zu einem Prozess kommt, wird der Richter meistens die 70 Jahre nach dem Tod gewähren. Weil das ist Kunst und ist schwierig und das kann nur ein gut ausgebildeter Künstler, also im Allgemeinen soll man davon ausgehen, dass es meistens 70 Jahre nach dem Tod ist in Mitteleuropa. Das Urheberrecht räumt dem Schöpfer ein Urheberpersönlichkeitsrecht ein. Das heißt, er darf bestimmen, ob es veröffentlicht wird, wo es veröffentlicht wird, in welcher Auflage, wann, wie sein Name zu nennen ist. Er kann auch einen Künstlernamen angeben. Alles das ist das Urheberpersönlichkeitsrecht. Er kann die Verwertungsrechte irgendwem geben. Das Urheberrecht ist in Mitteleuropa und bei uns vor allem nicht verkäuflich. Urheber ist wie Vater oder Mutter. Das bleibe ich, auch wenn ich das Kind zur Adoption freigebe. In Amerika kann man das hergeben. Also die unterschiedlichen Rechtssysteme sind da manchmal etwas unverständlich. Hier ist Urheber Urheber. Er kann sich natürlich völlig zu Tode lizenzieren, dass er kein Recht mehr drauf hat. Was vielleicht noch wichtig ist, es gibt Miturheber. Also zwei Urheber, die miteinander etwas geschaffen haben, was man nicht einzeln verwerten kann. Ich komme dann noch zu einem speziellen Beispiel. Das Urheberrecht ist so ein bisschen in jedem Land ein bisschen was. Und dann hat es 1886 die Berner Übereinkunft gegeben. Alle blauen Länder haben das heute, das ist die unterschrieben. Jedes Land, das das unterschrieben hat, gewährt zumindest 50 Jahre Schutz nach dem Tod und behandelt alle Ausländer wie Inländer. Also die haben keine Nachteile und keine Vorteile. In Mitteleuropa haben die meisten inzwischen 70 Jahre, aber 50 Jahre ist das Mindeste für diese Länder, die das unterschrieben haben. Es ist aber immer noch nationales Recht, also der Teufel liegt halt im Detail. Wenn ich jetzt Bilder habe, die eigentlich schon gemeinfrei sind, also die länger als 70 Jahre nach dem Tod irgendwo in einem Museum hängen, machen die jetzt folgenden Trick. Ein Museum hat Hausrecht. Die können jeden rausschmeißen mit der Kamera. Und dann geht ein Fotograf des Museums her, fotografiert dieses Bild und sagt, das ist eine künstlerische Aufgabe. Also ich würde sagen, es ist rein technisch, wie man das beleuchtet und macht. Aber nein, die Richter sagen, es ist eine künstlerische Aufgabe und die Abbildungen und Fotos dieser Bilder oder anderen Fotos im Museum werden dann wieder geschützt und haben ein eigenes Urheberrecht, was wieder 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen gilt. Man verlängert damit das eigentliche Urheberrecht, indem man die unter Verschluss hält und dann auf das Hausrecht und das Urheberrecht des reproduzierenden Fotografen pocht. Damit kriegt man das sehr, sehr stark in die Länge. Und wenn der Fotograf schon zu lange gestorben ist, dann macht man es halt nochmal und kann das dann abbilden, aber darf keiner verwenden. Das Persönlichkeitsrecht. Das ist was anderes als das Urheberpersönlichkeitsrecht. Der Urheber darf bestimmen, was passiert. Der Fotografierte, oder in dem Fall die Dame, hat natürlich auch ein Recht, ein Persönlichkeitsrecht. Das ist die Freiheit und Selbstbestimmung, aber diese Persönlichkeitsrechte gehen nur bis zum Tod. Und dann kann das sehr bös werden, wenn nämlich nach dem Tod jemand die Nacktfotos veröffentlicht. Und da gibt es also verschiedene richterliche Entscheidungen. Das Persönlichkeitsrecht stirbt sozusagen mit der Person. Und wenn dann jemand noch Nacktfotos hat und die gerne veröffentlichen möchte, kann er das tun, sofern er der Urheber dieser Bilder ist. Wenn nicht, kriegt er mit dem Fotografen unter Umständen Schwierigkeiten. Der eine Richter entscheidet so, der andere Richter entscheidet so. Es ist etwas schwierig. Die Privatsphäre. Das ist keine Pistole, das ist ein Fotoapparat mit einem großen Objektiv. Also man darf jetzt nicht hingehen und da bis zum Fenster und da durchfotografieren. Das ist die Privatsphäre von dem Menschen, der da drinnen ist. Das darf man nicht. Und der kann einen verklagen. Machen kann man es natürlich. Wird auch gemacht bei irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Prozessen angeklagt werden. Man kann versuchen, sich dagegen zu wehren. Im Prinzip darf man nicht einmal in Auslagen hinein fotografieren, weil das bereits die Privatsphäre von dem Geschäft ist. Wird immer wieder gemacht, die meisten haben auch nichts dagegen und wissen gar nicht, dass sie sich wehren könnten. Aber im Prinzip zählt das schon zur Privatsphäre. Also never ever. Ein ganz wichtiges Thema sind Drohnen. Mein Grundstück gehört mir. Und theoretisch geht das bis in Unendlichkeit hinauf und bis zum Erdmittelpunkt, sagen die Juristen. Wenn ich da mit einer Drohne drüber fliege, dann verletze ich das Persönlichkeitsrecht. Wieso Google so viele Sachen hat, die auf jeden Fall das Persönlichkeitsrecht verletzen. Die haben Häuser und Gärten mit ganz hoher Auflösung und zum Teil auch Personen drin. Aber verklag mal Google. Also mit Drohnen über Grundstücke fliegen würde ich lassen, vor allem mit Drohnen mit Kameras. Würde ich unter allen Umständen lassen. Abschießen ist natürlich Zerstörung fremden Eigentums, aber das ist gar nicht gut. Unsere Funker in Wien wollten einmal einen Ballon aufsteigen lassen, jetzt ohne Kamera, und haben dann mit der Ausdruckkontrolle, also der Flugsicherheitsbehörde, massive Probleme bekommen. Und ich glaube, du weißt das, sie sind dann ins Ausland, ich glaube nach Ungarn ausgewandert. Die sind nicht ganz so streng. Also mit den Drohnen kommt man nicht nur mit dem Persönlichkeitsrecht in Probleme, sondern auch noch mit der Ausdruckkontrolle. Und in Wien ist sowieso alles Einflugschneise. Also man darf nicht einmal einen Kinderdrachen die Schnur mehr als 150 Meter verwenden. Manche sagen in Deutschland 300 Meter, aber in Wien in der Einflugschneise ist das... Bitte? Es kommt wahrscheinlich darauf an, wo. Also es ist ganz heikel. Drohnen sind...
Der Einwand war, es könnten auch nur 50 Meter sein, für alle Menschen im Stream, die das jetzt gerade nicht gehört haben sollten.
Ja, der Teufel liegt wie immer im Detail und gegen die Ausdruckkontrolle würde ich auch nicht unbedingt einen Prozess führen wollen. Der Privatbesitzer von dem Garten hat vielleicht schlechtere Karten, weil er sich den Prozess nicht leisten kann, aber die Ausdruckkontrolle kann. Das Recht am eigenen Bild. Ich werde fotografiert, habe es vielleicht gemerkt oder nicht, und dann geht einer her und verkauft die Bilder mit mir drauf. Das kann in diesem Fall die fotografierte Dame verbieten. Verhindern wird sie es nicht können oder nicht am Anfang, weil sie es vielleicht gar nicht weiß. Sie kann das aber einklagen, weil sie kann aufgrund ihres Persönlichkeitsrechts sagen, die Bilder, auf denen ich drauf bin, das will ich nicht, dass die veröffentlicht werden. Und auch Internet. Wenn ich etwas ins Internet stelle, gilt das in jedem Land dieser Welt als veröffentlicht. Das heißt, man kann durch Veröffentlichen irgendwelcher Sachen auch noch mit anderen Staaten in massive Probleme kommen. Bei Personen der Zeitgeschichte, also Madame Merkel, ist das ein bisschen anders. Die muss sich einiges gefallen lassen. Minister, Staatsoberhäupter, Könige, die darf man so... Gibt es ein Problem? Ja, danke. Die haben etwas eingeschränkte Rechte, weil sie eben Personen der Öffentlichkeit sind. Jemand, der nicht so berühmt ist, kann sich immer dagegen wehren und kann sagen, nein. Und es braucht, wenn jemand von mir Bilder verkaufen will, meine schriftliche Einwilligung. Schriftlich bitte. Die Panoramafreiheit oder auch Straßenbildfreiheit. Darf ich jetzt irgendein Gebäude aufnehmen? Wie heißt es für ja? Wer ist für nein? Korrekte Antwort. Bitte?
Es kommt drauf an.
Ist immer die korrekte Antwort. Danke, Claudia. Es kommt drauf an. Wenn ich auf öffentlichem Grund stehe und das Gebäude sehe, wichtig, Grund ist öffentlich, kann ich das fotografieren? Dürfen tue ich es nur ohne Hilfsmittel. Also ohne Stativ, ohne Leiter, auch nicht vom gegenüberliegenden Haus raus. Der hängt sich da so vom gegenüberliegenden Haus heraus und fotografiert da ein Gebäude. Gibt es ganz böse Entscheidungen vom 100-Wasserhaus. Da hat sich jemand wirklich ins gegenüberliegende Haus begeben, das 100-Wasserhaus fotografiert und dann die Bilder verkauft. Es geht immer ums Geld. 100-Wasser und die 100-Wassererben, die klagen jeden und gewinnen die Prozesse. das ist strengstens verboten. Ohne Hilfsmittel, also Kamera nehmen und in der Hand halten, das geht. Dann dürfte man sie auch verkaufen, die Bilder. Aber nur von öffentlichem Grund, ohne Hilfsmittel. Bei Skulpturen oder sonst irgendwelchen Kunstwerken darf man das nur, wenn sie dauerhaft dort sind. Was man nicht darf, ist zum Beispiel Sachen von Christo. Die sind nicht dauerhaft. Das heißt, man darf die nicht fotografieren, ins Internet stellen.
Weil
geht? Christo und Jean-Claude leben davon, die Fotos zu verkaufen. Und die sind ja nicht dauerhaft. Die sind für ein paar Wochen oder ein paar Monate an diesem Standort. Und sie leben auch davon, dann die Hüllen zu verkaufen, zu zerschneiden und kleine Fleckeln davon zu verkaufen. Also never ever. Alles, was nur vorübergehend an einem Ort ist, würde ich schon einmal gar nicht fotografieren. Oder zumindest nicht ins Internet stellen, damit es nicht publik wird. Weil Internet stellen ist veröffentlichen. Und das darf nicht sein. Auf Privatgrund darf man das sowieso nicht. Und viele Leute wissen gar nicht, was alles Privatgrund ist. Es ist erschreckend. Hier ein Bild aus Wikipedia. Die grünen Länder sind die, bei denen ungefähr die Panoramafreiheit gilt. Also von öffentlichem Grund Sachen, die dauerhaft dort stehen. Die anderen, da liegt der Teufel im Detail. In Frankreich gilt das gar nicht. Also Eiffelturm, nein. Bei den Gelben weiß ich nicht und ist auch uninteressant. Also die Panoramafreiheit gilt im Prinzip in Deutschland und Österreich so ungefähr. Das heißt, vom öffentlichen Grund ohne Hilfsmittel darf ich. Schönbrunn, da gibt es die Schönbrunn-Gesellschaft. Ob das ein staatliches Unternehmen ist oder nicht, weiß ich nicht. Ist auch uninteressant. Es ist eine Gesellschaft und Schönbrunn ist Privatgrund. Innen darf ich gar nicht fotografieren. Und im Park, ja, für mich selber ja. Aber ja, nicht veröffentlichen. Das ist ganz, ganz schlimm. Man kriegt Genehmigungen, wenn man bezahlt, kann man auch dort für Hochzeiten fotografieren. Ist überhaupt kein Problem. Man kriegt eine Genehmigung und muss bezahlen. Dann darf man das. Also man muss aufpassen, viele Gebäude stehen auf Privatgrund. Auch der Eiffelturm steht am Champ de Mars, das ist auch Privatgrund. Den Eiffelturm bei Tag, wenn ich keine Karten anfertige und die verkaufe, wird wohl noch gehen. Auch auf meiner Homepage, schaut, ich war in Paris. Bei Nacht ist er beleuchtet und ist immer wieder anders. Also schon einmal auch nicht dauerhaft. Und das, die Künstler bestehen darauf, das ist ein Kunstwerk, wir haben das Urheberpersönlichkeitsrecht und ihr dürft das nicht veröffentlichen. Nur für die eigene Lade, fürs eigene Wohnzimmer könnt ihr euch das aufhängen. Aber gerade Eiffelturm bei Nacht nicht aufs Internet stellen, ist ganz, ganz eine schlechte Idee. Hier hat jemand Postkarten angefertigt. Wer kennt das Gebäude? Bitte? Ja? Die Müllverbrennungsanlage, genau. Die ist auch ein 100-Wasser-Ding. Ich glaube, dass die selbst auch schon wieder auf Privatgrund steht, die Firma. Wenn man es von weiter weg fotografiert, ohne Hilfsmittel, ja. Aber gerade bei 100-Wasser, die sind sehr, sehr schnell mit dem Klagen. Also da würde ich das überhaupt lassen. Also ganz eine schlechte Idee. Die Panoramafreiheit besagt ja, wenn man alles richtig macht, dann darf man auch Postkarten oder das in Büchern veröffentlichen, auch Geld dafür verlangen. Aber man muss das sehr genau aufpassen. Eben, ob es dauerhaft ist und ohne Hilfsmittel. Etwas ganz Nettes. Das Schloss Schönbrunn wird vermarktet von einem Herrn Thomas Wolf in Deutschland. Das ist jetzt die Innenansicht von der Gloriette. Schönbrunn ist Privatgrund. Das kann nicht von öffentlichem Grund aus gemacht worden sein. Das ist von dem Privatgrund der Schönbrunn-Gesellschaft ausgemacht, weil der steht bei der Gloriette und hinter der Gloriette ist noch lang kein öffentlicher Grund. Also dieses Foto dürfte er gar nicht gemacht haben und er bietet es zum Verkauf an. Ist ja noch nicht das Schlimmste. Bitte schaut's genau, da gibt es ein Auto. Auf dem rechten mittleren gibt es ein Auto. Dann in Wikipedia wird dieses Bild, das nämliche, angeboten mit einer CC-Lizenz. Er verlangt, dass das ganz haarklein so zitiert wird, wie er möchte. Ich kenne mich bei den CC-Lizenzen nicht wirklich aus. Und verklagt Leute, die auch nur einen Beistrich vergessen. Und macht das in großem Stil. Und die deutschen Richter gewähren ihm dann meistens für dieses angeblich verletzte Urheberrecht höhere bis kleinere Beträge. Und er hat da schon sehr, sehr viel eingenommen. Die deutschen Richter kümmern sich überhaupt nicht darum, dass das Bild eigentlich illegal ist. Dass er das weder auf Wikipedia hätte raufladen dürfen, noch privat verkaufen. Außerdem widersprechen die beiden Sachen einander. Also das ist so eine schlimme Geschichte. Und ich würde weder von Wikipedia so CC-Sachen nehmen, noch von Gettys, noch von einer professionellen Firma. Ich mache alles selber. Gettys verkaufen Bilder, klauen wie die Raben. Die anderen auch. Gettys hat Bilder einer Fotografin geklaut, angeboten zum Verkauf und dann die Fotografin verklagt, dass sie es auf der eigenen Homepage stehen hatte. Die hatte sehr viele Bilder ihrer Heimatgemeinde geschenkt. Damit gibt sie aber das Urheberrecht nicht ab, sondern sie hat es nur der Heimatgemeinde sozusagen geschenkt als ja, geschichtlichen Hintergrund. Und Gettys hat die verklagt. Und das hätten sie lassen sollen, das ist teuer geworden für Gettys. Also Millionen bis Milliarden Beträge hat es gegeben, weil es sehr viele Bilder waren. Also sie haben sich nicht um das Urheberrecht gekümmert, das ist nicht das Einzige. Und auch kleine Firmen, die klauen wie die Raben. Bitte, wenn sie irgendwas braucht, macht es selber. Wenn ihr irgendwas für eine Homepage braucht, es kostet 20 Euro und selber machen kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber ihr seid auf der sicheren Seite, also ich würde es keinem raten. Da ist jetzt, weiß nicht, das kann man wahrscheinlich nicht mehr lesen, das habe ich von der Schönbrunn-Seite, von der offiziellen Schönbrunn-Seite herauskopiert. Ich lese es vor. Sämtliche Film- und Fotoaufnahmen sind genehmigungspflichtig. Bevor Sie in Schönbrunn mit Film- und Fotoarbeiten beginnen, brauchen Sie eine offizielle Genehmigung. Darüber hinaus dürfen Fotografien vom Areal Schönbrunn nicht über kommerzielle Bildagenturen betrieben werden. Also dieser Thomas Wolf hat so ungefähr alles gemacht, was er nicht darf. Also immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ihr irgendwas verwendet. Das habe ich auch selber gemacht. Das, glaube ich, ist bei der Donau irgendwo. Graffiti. Darf ich das? Darf ich ein Buch draus machen? Wer ist für ja? Kommt drauf an, genau. Claudia hat recht. Wenn das auf öffentlichem Grund ist, also beim Donaukanal zum Beispiel, darf ich das machen? Ich muss den Urheber angeben, sofern er draufsteht. Also in dem Fall hat er sich da verewigt. Das muss ich, das kann er verlangen. Geld kann er keins verlangen. Wenn, ja?
Sekunde, Mikro kommt.
Nur die Frage diesbezüglich, weil da kann jeder was dazu schreiben, deswegen ist es echt schwierig, das.
Das ist richtig, das ist schwierig. Ich nehme aber nicht an, dass jemand anderer das, ja, man kann es natürlich nie wissen. Wenn er wirklich der Urheber ist, kann er verlangen, dass er genannt wird. Ich kann aber ein Buch draus machen, das darf ich, sofern das im öffentlichen Bereich ist. Wenn er jetzt das auf eine Hauswand oder im privaten Bereich macht, darf ich das nicht veröffentlichen. Weil es ist ja auf Privatgrund. Aber wenn das mein Haus ist, darf ich es entfernen. Also ich darf es zerstören, weil es mein Haus ist, aber ich darf es nicht fotografieren und ein Buch draus machen. Ist ein bisschen pervers, aber ist so. Es begab sich vor wenigen Jahren, dass ein Anwalt den Besitzer eines Hauses verklagen wollte, weil der irgendwas nicht bezahlt hat, irgendwelche Handwerker. Sie sind also der Anwalt, der Hausbesitzer und ein Sachverständiger zusammengetreten und der Hausbesitzer macht Fotos. Der Anwalt tickt aus und sagt, nein, und das darfst du nicht und lösch, und er sagt, nein. Ja, warum hast du das gemacht? Ja, was lustig ist. Der Anwalt verklagt den Hausbesitzer. Das ist durch die ersten beiden Instanzen hat der Hausbesitzer Recht bekommen. In der obersten Instanz wurde beschlossen, er darf das nicht, weil, so wie abgedrückt ist, weiß man ja nicht mehr, was mit dem Bild passiert. Es ist im elektronischen Zeitalter unserem Zugriff entschwunden. Es waren ja keine Unikate mehr wie früher. Wir haben keinen Zugriff mehr drauf und selbst das Abdrücken ist verboten. Ich wäre in Zeiten wie diesen vorsichtig, irgendwelche Personen zu fotografieren und auch nur abzudrücken. Die Datenschutzgrundverordnung wurde schon tausendmal durchgekaut. Es sind da heikle, ganz heikle, sensible, personenbezogene Daten unter Umständen auf einem Foto. Nämlich das Gesicht, die Fingerabdrücke, die Statur, wenn ich nah hinkomme, die Iris für Iris-Scans und die Metadaten im Foto. Irgendwo im deutschen, weiß nicht, im Parlament oder wo, haben sie mal eine so gestikulierende Frau, ich weiß nicht, ob sie eine Ministerin war, aufgenommen und aus dem Foto Fingerabdrücke hergestellt und konnten damit Zugangskontrollen überwinden. Also das ist ganz heikel, wenn ich eine Person fotografiere, was da im Hintergrund noch alles ist. Gruppen fotografieren. Zum Beispiel im Kindergarten. Ich müsste jede einzelne Person erstens unterschreiben lassen, dass ich das darf. Zweitens, jede einzelne Person unterschreiben lassen, dass ich diese Fotos an alle auf dieser Gruppe weitergeben darf. Bei Kindergärten, wenn die Eltern nicht unterschreiben, dürfen dann manche Kinder nicht mit aufs Gruppenbild. Die heulen dann. Oder bei Sommerfesten wird sehr oft schon das Fotografieren überhaupt verboten. Also das wird ganz, ganz heikel. Weil es sind ja auch eben mit der Gesichtserkennung und einem Irisbild, das wird so heikel, dass also viele Kindergärten sagen nein. Und schon gar nicht, dass die Kindergärten das auf die Homepage stellen dürfen. Und manche Richter haben schon gesagt, dass die Eltern das gar nicht erlauben können, weil das ist das Persönlichkeitsrecht der Kinder. Und das Recht der Eltern geht gar nicht so weit, dass sie das Persönlichkeitsrecht der Kinder einschränken dürfen und erlauben dürfen, dass das Bild von den Kindern auf der Homepage vom Kindergarten steht. Also es wird sehr, sehr schwierig. Jetzt eine ganz andere Geschichte. Ich soll mich mehr bewegen, hat der Arzt gesagt. Gesagt, getan. Ich habe das gemacht, ich wohne am Stadtrand, da ist es sehr schön und ich habe dann fast jeden Tag so größere Ausflüge gemacht, zu Fuß, an der Wien entlang. Ich habe dort einen neuen Freund gefunden. Diesen Freund habe ich öfter fotografiert. Ein lieber Freund. Darf ich vorstellen? Mein Freund, der Reiher. Ich habe mich sehr gefreut, wenn ich den wiedergesehen habe. Einmal ist er ganz tief im Wasser gestanden. Ganz selten ist er davon geflogen. Ihm kommt kein Persönlichkeitsrecht zu, also den darf ich fotografieren. Und ich habe das zum Teil in Twitter veröffentlicht oder irgendwem geschickt. Schaut, er ist wieder da. Sind keine sensiblen, personenbezogenen Daten. Jetzt, ich habe ein iPhone 7, gibt es eine App, die nennt sich ViewExif. Gibt es auch auf den Webseiten, gibt es für die anderen wahrscheinlich auch. Und dann schauen wir mal, was hinter meinem Freund, dem Reiher, versteckt ist. Das zeigt an, wo ich genau bin, wann, das Datum, die Zeit, Und dann da haben wir die Meereshöhe, die genauen Koordinaten, die Adresse, die Kameramarke. Ich zwecke mich selber. Dem Reiher kommt das Persönlichkeitsrecht nicht zu, dem ist es egal. Aber ich track mich selber und veröffentliche das. Also wenn ich das Bild jetzt direkt in Twitter mache, sind die verschwunden. Ist nur mehr ein ganz geringer Teil und vor allem keine Karte mehr. Wenn ich es in die Fotografie und in die E-Mail gebe, sind alle Metadaten da und ich track mich wunderbar. Wenn ich das öfter mache, kann jemand sagen, du bist genau da, ich kann derweil in deine Wohnung. Oder was immer, dann kann man mich ganz genau verfolgen. Also bitte, wenn ihr sowas macht, lieber ein Foto und einen Screenshot am Handy und das verschicken. Dann kann niemand genau feststellen, wann und wo ihr wo wart. Also nicht wir werden getrackt, wir tracken uns zum Teil echt selber. Also bitte aufpassen und ich versuche, wenn es noch Fragen gibt, noch was zu beantworten. Und wenn es ist mit, das kommt drauf an.
Herzlichen Dank. Dankeschön an Regine. Ich sehe schon Fragen hier im Saal. Für alle Zuschauer im Stream, ihr könnt uns auch Fragen über Social Media Kanäle zukommen lassen. Die geben wir dann gerne an die Speakerinnen und Speaker weiter.
Das Argument, dass sobald man abdrückt, man keine Kontrolle mehr über das Bild hat, hängt natürlich vom Gerät ab, nehme ich an. Also es geht wahrscheinlich da um Smartphones. Aber wenn ich ein Gerät habe.
Nein, überhaupt nicht. Die Kontrolle ist, wenn der das mal in seinem Kastel hat, kann er damit was machen, was ich nicht mehr kontrollieren kann.
Also es geht aus der Sicht des anderen. Okay,
und Richter sind keine Techniker, wissen überhaupt so nicht Bescheid. Und der eine interpretiert das Urheberrecht so, der andere so. Also es gibt auch bei den Nacktfotos, die schon veröffentlicht wurden, der eine Richter gesteht das Schmerzensgeld zu, der andere nicht. Also das ist zum Teil ein Wabankspiel. Wenn die Person gestorben ist, ist es also eher so, dass es der Richter sagt, nein, dieser Person wird jetzt nichts mehr getan, aber so wirklich ausjudiziert ist das alles nicht.
Ja, die Sache mit dem Ausjudizieren ist ja ohnehin der spannende Teil. Es kommt ja immer drauf an, ne?
Genau.
Ich habe die letzten paar Monate mit Anwälten verbracht, da war das die Standardantwort. Haben wir weitere Fragen hier?
Ja,
Dorten, ja.
Ja, also dieser Vortrag ist ja jetzt explizit über Fotografie gewesen.
Weil alles andere zu lange gedauert hätte.
Ja, genau. Also ich möchte einfach nur anmerken, es gibt ja in den letzten Jahren vermehrt überall Aufnahmen in sämtlichen öffentlichen Bereichen. Also ich nehme an, in 5 bis 10 Jahren kann man sich wahrscheinlich nirgends mehr im öffentlichen Raum bewegen, ohne ständig von fahrenden Autos aufgenommen zu werden.
Also in fahrenden Autos ist es verboten, Dashcams
zu machen. Ja, die Dashcams, aber diese Fahrzeuge haben ja die Kameras on board für die Navigation und es ist auch schon bekannt geworden, dass es Fälle gegeben hat, wo die zum Autohersteller übertragen wurden.
Das glaube ich sofort. Ja, es ist auch so, mein Sohn hat mir mal erzählt, in London gibt es so viele öffentliche Kameras, dass man jemanden, der quer durch die Stadt geht, so 20, 30 Kilometer, dass man den lückenlos verfolgen kann. Bei uns ist es noch nicht ganz so schlimm und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, mit welchen Gesetzen diese öffentlichen Kameras geregelt sind. Aber da wird sich schon irgendein Polizeigesetz finden, was irgendetwas erlaubt, was einem normalen Fotografen nicht erlaubt ist. Aber das weiß ich nicht. Also aber ich werde dem vielleicht mal nachgehen, wie die geregelt sind. Aber das mit den Autos ist ein gut, mit den eingebauten Kameras ist ein gutes Argument.
Eine Frage zu den Gruppen und Veranstaltungen. Wie ist das jetzt bei einer Hochzeit? Wer darf jetzt noch fotografieren? Und wie wäre es bei einer Veranstaltung in einem Museum?
Also im Museum ist einmal prinzipiell das Hausrecht. Das heißt, das Museum kann einmal das Fotografieren generell verbieten. Personen, in Deutschland gibt es Entscheidungen, wenn eine Person nur ein Beiwerk ist, ich fotografiere irgendein Monument und da steht zufällig jemand im Eck. Es ist erlaubt, in Österreich könnte das anders ausgehen. Größere Gruppen, ohne dass jeder unterschrieben hat, ist heikel. Bei Hochzeiten müsste man theoretisch wirklich eine Liste auflegen. Wird keiner machen. Oder das ausgehängt wird. In dieser Veranstaltung wird fotografiert, ich stimme dem zu, indem ich da reingehe. Ist sicher nicht ausjudiziert. Da gibt es sicher noch die eine und die gegenteilige Entscheidung, also bin ich ganz sicher.
Die Sache mit den Überwachungskameras in London, da gibt es einen Film dazu, der heißt Every Step You Take, ist von 2007, also schon ein paar Jahre alt, und da wurde ein kompletter Spielfilm gedreht, der nur aus Überwachungskameras aus London besteht und eine ganze Geschichte darüber erzählt. Der komplette Film besteht nur aus, die haben Anfragen gemacht, diese Überwachungsvideos in London dann auszuheben, wo sie selber drauf sind, und haben damit einen kompletten Spielfilm gedreht. Kann ich durchaus empfehlen, ist ein ziemlich creepy Werk, über 10 Jahre her.
Gibt es das auf YouTube?
Gut. Es gab Kopfschütteln, nein. Weitere Fragen? Okay, ganz kurz.
Die Kamera? Wollte?
Ja.
Der Upload-Filter kommt ja vielleicht mit nächsten Jahr. Oder wie das
ja, es ist zu befürchten.
Ja. Glaubst du, dass es hier für das Urheberrecht Vereinfachungen geben wird oder macht das alles nur komplizierter?
Ich glaube, das wird deutlich komplizierter werden, weil wenn du irgendwo ein Foto veröffentlicht hast auf deiner Homepage, du hast das gemacht und das ist legal und deine Homepage, und das Upload-Filter stellt vielleicht fest, das Foto gibt es schon irgendwo, dann kannst du mit dir selber in Probleme kommen und dann beweise es. Darum würde ich auch sagen, niemals RAW-Daten löschen. Dann hat man immer noch einmal etwas mehr Beweis. Ich glaube, das macht es deutlich komplizierter in jeder Hinsicht.
Noch hoffen wir ja alle, dass das nicht passieren wird. Also, dass der Upload-Filter kommen wird, der allgemeine. Haben wir noch eine Frage? Menschen, Dorten.
Eine Anmerkung, bei Bildern, die man selbst gemacht hat, man kann normalerweise forensisch aus charakteristischem Rauschen des Bildsensors immer beweisen, dass man das Bild mit der Kamera, die einem gehört, gemacht hat.
Oh, das ist interessant. Danke.
Genau, wenn man die Kamera noch hat.
Richtig. Ja.
Ganz kurzer Hinweis, Themenbereich Hausrecht, hier bei der Privacy Week, grundsätzlich dürft ihr fotografieren, fragt die Leute aber bitte vorher. Ja, nicht lachen, das ist mein Ernst. Vorher fragen, dann abdrücken. Und bitte keinem einfach so auf den Bildschirm. Außerdem haben wir Winke-Katzen, Winke-Darth-Vader-Buddhas, wir haben ein Schaf, wir haben ein Winken ohne Katzen, wir haben ein Creepy-Eye dort vorne. Es gibt ganz viele Dinge, die ihr außer Menschen auch noch fotografieren könnt. So, ich komme mal gerade zu dir. Ganz herzlichen Dank erstmal für den großartigen Vortrag.
Gerne.
Großen Applaus bitte einmal.